Der leistende Unternehmer, der die Rechnung ausstellt, der kann ab dem 1. Januar 2025 entscheiden, ob er die Rechnung als E-Rechnung ausstellt oder eben noch weiterhin als sonstige Rechnung. Und der Rechnungsempfänger hat keinen Einfluss mehr darauf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seit März, also mit dem Beschluss des Wachstumschancengesetzes, ist es amtlich, die elektronische Rechnung kommt. Ab dem 1. Januar 2025 muss jeder Unternehmer in der Lage sein, für im Inland steuerbare Umsätze im Business-to-Business-Bereich E-Rechnungen zu empfangen, naja, und natürlich dann auch zu verarbeiten. Viel Zeit bleibt also nicht mehr und deshalb gucken wir heute darauf, wie die konkrete Umstellung auf die E-Rechnung aussehen muss. Dabei schauen wir auf die Schnittstelle zwischen Steuerrecht und IT, aber es wird auch darum gehen, welche Schritte Sie als Unternehmen jetzt direkt einleiten sollten. All diese Fragen bespreche ich mit Robert Backes, Steuerberater, Umsatzsteuerexperte und Partner bei RSM Ebner Stolz in Köln und Martin Daniel Rieck, er ist ebenfalls Steuerberater und Director bei RSM Ebner Stolz in Stuttgart. Herzlich willkommen, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Hallo.
Herr Backes, es wurden eine Menge Vorgaben für die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung im Gesetzgebungsverfahren intensiv diskutiert und auch mehrfach geändert. Welche Regelungen wurden denn nun tatsächlich eingeführt?
Ja, das Wichtigste haben Sie ja schon in der Einleitung auch gesagt und das ist, dass es zum 01.01.2025 eine verpflichtende E-Rechnung geben wird. Diese betrifft alle im Inland steuerbaren Umsätze zwischen inländischen Unternehmern. Jetzt müssen wir bei der Sache aber abschichten zwischen der Eingangsseite und der Ausgangsseite. Ab dem 01.01.2025 muss erstmal jeder Unternehmer in der Lage sein, elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. Auf der Ausgangsseite sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Und zwar gibt es eine grundsätzliche Übergangsregelung bis zum 31.12.2026. Und für Unternehmer, die einen Gesamtumsatz unter 800.000 Euro haben, die haben sogar noch ein Jahr mehr Zeit bis Ende 2027. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen, die EDI-Rechnungen verwenden, die haben auch ein Jahr mehr Zeit. Es gibt allerdings keine generelle Ausnahme für Kleinunternehmer, die müssen quasi auch elektronische Rechnungen ausstellen. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist für Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise. Das heißt, wenn jetzt mal ein Unternehmer im Supermarkt etwas einkaufen geht für eine Besprechung, der muss jetzt nicht auf einer Rechnung bestehen bleiben, sondern der kann auch weiter wie bisher auch mit dem Kassenbon arbeiten.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, betrifft die Rechnungsumstellung also nur Unternehmen oder sind auch Verbraucher bzw. Privatkunden in irgendeiner Weise von der E-Rechnungspflicht betroffen?
Ja, nein, also Privatkunden sind nicht betroffen. Das Ganze betrifft ausschließlich Unternehmer.
Okay, und sind alle Unternehmer, also egal welcher Umsatzgröße, zur E-Rechnungsstellung im B2B-Bereich verpflichtet?
Ja, grundsätzlich ja, solange die Unternehmen im Inland ansässig sind und im Inland steuerbare Umsätze erbringen. Jetzt ist natürlich immer die Frage im Steuerrecht, was bedeutet im Inland ansässig? Das ist nicht ganz so einfach. Hier sagt der Gesetzgeber, es muss der Sitz, die Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte oder ein Wohnsitz oder ein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland bestehen. Bei der Betriebsstätte ist die Besonderheit, das kennen wir auch im Steuerrecht, dass der Umsatz dann aber auch diese Betriebsstätte betreffen muss. Es reicht also nicht aus, wenn ein Unternehmer nur eine Betriebsstätte hat, die aber nicht im Umsatz beteiligt ist, sondern die Betriebsstätte oder auch der Ort der Geschäftsleitung muss dann schon am Umsatz beteiligt sein. Was wichtig ist zu beachten, ist, dass eine reine umsatzsteuerliche Registrierung von einem ausländischen Unternehmer in Deutschland nicht ausreicht. Ja, das heißt, er muss schon irgendwo ansässig sein. Betroffen sind außerdem nur in Deutschland steuerbare Umsätze. Das heißt, sobald der Ort der Leistung umsatzsteuerlich im Ausland ist, sind wir raus. Und dann gibt es noch eine Ausnahme für die steuerfreien Umsätze. Das heißt, wenn ich steuerfreie Umsätze tätige, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen, dann sind diese auch von der E-Rechnungspflicht ausgenommen. Das sind jetzt zum Beispiel Versicherungsleistungen, Leistungen von Ärzten, Leistungen im Bankenbereich, die Darlehensgewährung. Für solche Umsätze muss ich keine E-Rechnung ausstellen. Allerdings, und das muss man beachten, müssen Unternehmen, die solche Umsätze ausführen, schon in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Dann gibt es noch Besonderheiten, auch bei Dauerschuldverhältnissen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vermietung habe und ich habe einen Mietvertrag, der bisher als Rechnung gilt, über eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung, dann sieht es so aus, dass die Finanzverwaltung die Meinung vertreten wird, dass ich auch dafür eine E-Rechnung stellen muss. Und das betrifft dann bestehende Verträge. Da muss ich einmal eine E-Rechnung stellen. Und bei neuen Verträgen muss ich die dann für den ersten Teilleistungszeitraum stellen. So ist es zumindest im Entwurf eines BMF-Schreibens formuliert, welches die Finanzverwaltung erlassen hat. Wie dann das endgültige Schreiben aussieht, das bleibt nochmal abzuwarten. Die Verbände hatten jetzt Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, haben das auch sehr viel gemacht. Aber momentan steht noch drin in dem Entwurf, dass ich eben bei Dauerschuldverhältnissen für den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausstellen muss.
Ich nehme jetzt also vereinfacht aus Ihrer Darstellung mal mit, wer in Deutschland unternehmerisch tätig ist oder aktiv ist, der sollte auf jeden Fall auf E-Rechnung umstellen. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber was bedeutet das jetzt konkret, Herr Rieck? Was muss ich überhaupt technisch unter einer elektronischen Rechnung oder landläufig ja auch E-Rechnung genannt nach den neuen Vorgaben genau verstehen?
Dafür gibt es natürlich eine Vorgabe, eine Definition, die im Gesetz umgesetzt worden ist. Demnach ist eine E-Rechnung nach den neuen Vorgaben eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Das heißt, die E-Rechnung besteht aus einem XML-Datensatz, der für das menschliche Auge aber nicht mehr lesbar ist. Wichtig ist auch, dass per Mail oder Rechnungsportal versendete Rechnungen, etwa im PDF-Format, so wie sie bislang häufig verwendet wurden, die zwar papierlos ausgestellt und sind und übermittelt werden, keine E-Rechnung im neuen Sinne sind. Damit werden also die neuen Vorgaben nicht erfüllt. Die E-Rechnung nach den neuen Vorgaben muss der ZIN-Norm EN 16931 entsprechen. Das ist also eine europäische Norm, die auf europäischer Ebene herausgegeben und veröffentlicht wurde. Diese Norm ist auch der Standard, auf dem auch schon die im B2G-Bereich bereits etablierten Rechnungsformate Zugpferd und X-Rechnung basieren. B2G bedeutet Business to Government und Berechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber wurde die E-Rechnung bereits 2020 eingeführt und ist daher schon gut bekannt. Die Finanzverwaltung hat auch schon verlauten lassen, dass X-Rechnungen und Rechnungen im Zugpferd-Format, allerdings dann erst ab der Version 2.0.1 der Zugpferd-Formate, grundsätzlich den Anforderungen an eine E-Rechnung genügen.
Okay, ich habe jetzt mitgenommen, PDF-Formate gehen nicht, aber es gibt bereits zwei etablierte Formate, die die Anforderungen an eine E-Rechnung schon erfüllen. Es ist also nichts komplett Neues. Können Sie vielleicht hierzu noch einen Tipp geben, welches Format sich für die tägliche Praxis vielleicht besser eignet, Herr Rieck?
Ja, tatsächlich gibt es da schon Vor- und Nachteile sicherlich dieser bekannten und Standardformate. Zum einen sehen wir, dass der Einsatz von Zugpferd sich anbieten kann, weil hier neben dem XML-Datensatz auch gleichzeitig noch ein ohne Konvertierungssoftware lesbarer Bildteil der Rechnung im PDF-Format generiert und mit übermittelt wird. Wenn Sie also zukünftig eine solche E-Rechnung empfangen würden im Zugpferd-Format, wären Sie in der Lage, auch ohne eben so eine Software den Inhalt der Rechnung zu lesen und könnten entsprechend dann auch eine Verbuchung oder Bezahlung veranlassen. Wenn Sie eben keine Software hätten, wäre das, glaube ich, ein großer Vorteil von dem Zugpferd-Format. Bei dem Zugpferd-Format handelt es sich damit um ein sogenanntes hybrides Format, während die X-Rechnung einen reinen Datensatz darstellt. Die Finanzverwaltung hat sich dazu auch schon im Detail geäußert und hat also die Vorgabe gegeben, dass eben diese hybriden Formate, dass dort dieser Datensatz immer der führende Teil sein soll. Also nicht mehr das, was auf dem PDF steht, ist im Zweifel, wenn es dort Abweichungen gibt, relevant, sondern nur noch das, was im Datensatz steht. Insofern haben wir schon den Vorrang Datensatz vor Bildteil, aber es kann eben einen Vorteil bedeuten, das Zugpferd-Format zu verwenden. Bei der Verwendung von Zugpferd gibt es natürlich aber auch Nachteile. Zum Beispiel ist grundsätzlich keine Übermittlung über bestimmte Schnittstellen möglich. Und das könnte zum Beispiel betreffen, dass Zugpferd Rechnungen nicht über das PayPal-Netzwerk versendet werden können und dafür vielleicht auch wieder Sonderlösungen gebraucht werden. Neben den in Deutschland gebräuchlichen Formaten X-Rechnung und Zugpferd können auch andere Formate verwendet werden. Das könnte zum Beispiel andere Unternehmen betreffen, die zu Konzernen aus dem Ausland dazugehören. Und sofern in diesen Staaten dann eben bereits E-Rechnungen eingesetzt werden, dann könnten unter Umständen diese Formate dann auch für Deutschland weiterverwendet werden, soweit diese Formate eben der CEN-Norm EN 16931 entsprechen. Bekannte Formate aus dem Ausland sind zum Beispiel Fatura PA aus Italien oder Faktur X aus Frankreich.
Dass Unternehmen bereits bekannte Formate nutzen können, erleichtert sicherlich einigen die Umstellung. Herr Backes, dabei kommt mir noch ein anderes Thema in den Sinn, das sich hier ganz gut anschließt. Wird im Rahmen der E-Rechnungen künftig das elektronische Datenaustauschverfahren, kurz EDI-Verfahren, auch weiterhin eine Rolle spielen?
Ja, dazu ist wichtig zu wissen, dass der Gesetzgeber sich auf Anraten der Wirtschaftsverbände für eine technologieoffene Ausgestaltung der E-Rechnungspflicht entschieden hat. Das bedeutet im Kern, dass sämtliche Rechnungsformate, die der von Martin Rieck eben schon angesprochenen CEN-Norm EN 16931 entsprechen, immer zulässig sind. Ja, das heißt, wenn die EDI-Norm, das EDI-Verfahren irgendwann auch dieser Norm entspricht, kann es eben auch weiterverwendet werden. Wir gehen auch davon aus, dass da irgendwas passieren wird. Das ist der Grund dafür, weswegen es für Unternehmen, die das EDI-Verfahren nutzen, ein Jahr länger Zeit gibt, die E-Rechnung einzuführen, dass man eben da noch mehr Möglichkeiten hat, das so entsprechend anzupassen, dass es dann eben auch dieser CEN-Norm entspricht. Und man muss eben in dem Zusammenhang auch wissen, dass es weiterhin zulässig ist, wenn sich sowohl Leistungsempfänger als auch leistende Unternehmer dazu vereinbaren, jedwedes andere strukturierte elektronische Format zu verwenden. Wichtig ist aber, dass es eben in ein Format, das dieser CEN-Norm entspricht, umgewandelt werden kann oder, wie man so schön sagt, interoperabel ist, das heißt, damit kommunizieren kann, dann kann das auch funktionieren. Also wir gehen eben davon aus, dass dieses EDI-Verfahren auch weiterhin zulässig sein wird, weil es ja auch in der Wirtschaft sehr, sehr stark genutzt wird, gerade auch in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie und dass es da dann irgendwelche Lösungen geben wird, sodass die E-Rechnung auch weiterhin über EDI übermittelt werden kann.
Okay, es bleibt also nicht mehr viel Zeit für den Empfang von E-Rechnungen. Das hatten wir ja auch am Anfang schon besprochen. Unternehmerinnen und Unternehmer müssen für den Rechnungseingang jetzt wirklich Vollgas geben. Aber was sagen Sie, Herr Backes, ist bis zum 1. Januar 2025 jetzt auf jeden Fall zu veranlassen?
Ja, ab dem 1. Januar 2025 werden sicherlich die ersten Unternehmen beginnen, E-Rechnungen zu versenden. Die Entscheidung liegt dabei immer grundsätzlich in der Hand desjenigen, der die Rechnung ausstellt. Das heißt, eine Zustimmung des Empfängers wird zukünftig nicht mehr erforderlich sein. Der leistende Unternehmer, der die Rechnung ausstellt, der kann ab dem 1. Januar 2025 entscheiden, ob er die Rechnung als E-Rechnung ausstellt oder eben noch weiterhin als sonstige Rechnung. Und der Rechnungsempfänger hat keinen Einfluss mehr darauf. Die Finanzverwaltung wird hier laut dem Entwurf des BMF-Schreibens ebenfalls die Auffassung vertreten, dass es kein Anrecht des Leistungsempfängers auf eine alternative Rechnungsstellung gibt. Das heißt, das gilt auch in dem Fall, wenn der Leistungsempfänger die Annahme der Rechnung verweigert. Also dann muss der leistende Unternehmer keine andere Rechnung ausstellen. Damit könnte dann natürlich für den Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug gefährdet sein. Auch das bleibt nochmal abzuwarten, was dazu im BMF-Schreiben, im finalen BMF-Schreiben drinstehen wird. Aktuell gibt es da noch im Rahmen einer sehr strengen Auslegung andere Möglichkeiten des Vorsteuerabzugs. Wie die Finanzverwaltung da aber letztlich mit umgehen wird, muss man eben noch abwarten. Im Kern bleibt es aber dabei, dass wirklich jeder Unternehmer in der Lage sein muss, E-Rechnungen zu empfangen und auch zu verarbeiten. Jetzt müssen wir uns aber noch einmal angucken, was bedeutet das denn eigentlich, das Empfangen und Verarbeiten? Weil das hört sich jetzt erstmal so an, das bräuchte ich jetzt unbedingt eine neue Software und müsste meine ganzen Prozesse umstellen. Das kann ich tun, aber vielleicht ist das auch gar nicht erforderlich, weil ich entweder schon eine Software einsetze, die das Ganze kann, oder weil ich halt den schlanken Weg wähle und der würde einfach nur bedeuten, ich bin in der Lage, eine E-Mail mit einem XML-Anhang zu empfangen und diesen XML-Anhang dann irgendwie lesbar zu machen. Und da gibt es im Internet auch heute schon ganz viele Converter, die ich auch kostenlos runterladen kann. Da kann ich dann quasi die XML-Datei reinladen und dieser Converter macht mir daraus dann eine PDF, die ich dann ganz normal in meinen bisherigen Eingangsrechnungs-Workflow auch reinschieben kann. Also mehr ist es im schlanken Weg erstmal nicht. Das würde ausreichen, um eine E-Rechnung empfangen und verarbeiten zu können. Die Frage ist aber, ob das halt wirklich so sinnvoll ist. Das kann ich so vielleicht dann schnell lösen, wenn ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit bis zum 1. Januar keine andere Lösung mehr finde. Am besten ist es aber natürlich, das von Anfang an in den Workflow so zu integrieren, dass ich eben diese XML-Datei erhalte, sei es dann eben über eine E-Mail oder auch über ein spezielles Netzwerk dazu und diese dann automatisch verarbeitet wird und ich sie nicht erst nochmal händisch lesbar machen muss, sondern sie halt automatisch in den Rechnungsworkflow eingeht. Und das kann ich natürlich nutzen, um mir auch meine Prozesse insgesamt halt anzugucken und muss mir dann auch überlegen, mache ich das nur auf der Eingangsseite oder gucke ich mir nicht direkt auch die Ausgangsseite an und habe vielleicht sogar schon eine Software im Einsatz, die in der Lage ist, E-Rechnungen zu auszustellen. Oder muss ich gegebenenfalls da noch weitere Anpassungen vornehmen?
Sie raten Unternehmen also gleich, das volle Programm anzugehen, wenn ich das richtig verstehe, und aktiv auch ausgangsseitige Verwendungen von E-Rechnungen in Angriff zu nehmen. Für viele Unternehmen ist es wahrscheinlich schon eine ziemlich große Veränderung. Herr Rieck, wie geht man denn ein solch umfangreiches Projekt am besten an?
Nach unserer Erfahrung der letzten Monate ist die Umsetzung auf der Ausgangsseite tatsächlich komplexer als auf der Eingangsseite, wie es gerade auch Robert Backes schon beschrieben hat. Oftmals gibt es auf der Ausgangsseite Sonderfälle und stark gewachsene, historisch gewachsene Prozesse, die bislang noch nicht e-rechnungskompatibel sind. Je früher man sich dem Thema also widmet, desto früher kann man sich daher auch gegebenenfalls aufkommenden Problemen widmen. Zunächst sollte man sich aber einen Überblick darüber verschaffen, wo im Unternehmen rechnungsrelevante Prozesse auf der Ein- und Ausgangsseite insgesamt stattfinden. Außerdem sollte man eingrenzen, welche Rechnungstypen verwendet werden und welche Sonderfälle zu beachten sind. Sonderfälle können zum Beispiel sein, dass Gutschriftsverfahren tatsächlich vorkommen, dass Anzahlungsrechnungen ausgestellt werden, dass Dauerrechnungen vorliegen, wie wir es eben vorhin gehört haben, mit Mietverträgen beispielsweise, oder dass Verträge als Rechnungen gelten sollen. Wichtig ist auch zu wissen, welche IT-Systeme und Teilmodule bisher zum Einsatz kommen und abzuklären, welche Möglichkeiten diese bereits bieten. Dann kann auf Basis dieser Bestandsaufnahme der Anpassungsbedarf festgestellt werden und es können dann Lösungswege gefunden werden.
Ich höre daraus, dass die Umstellung auf die E-Rechnung kein alleiniges Steuer- oder Rechnungswesenprojekt ist.
Nein, tatsächlich, das ist sicherlich kein Fall, in dem es weder ein reines Steuer- oder Rechnungswesenprojekt noch ein reines IT-Projekt darstellt. Die Anforderungen an die E-Rechnung sind zwar im Umsatzsteuergesetz geregelt, für die Umsetzung ist aber neben dem materiellrechtlichen Umsatzsteuerverständnis, das man dafür dann schon braucht, auch aber eine tiefe Kenntnis der vorhandenen Faktura- und ERP-Systeme der Unternehmen gefragt. In eine E-Rechnung fließen verschiedene umsatzsteuerlich relevante Informationen ein, sowohl Stammdaten als auch transaktionale Informationen. Daher muss die E-Rechnung auch prozessual in die Systemlandschaft eingepasst werden. Spätestens an dem Punkt wird dann klar, dass es sich um ein Schnittstellenprojekt, insbesondere zwischen Steuer- und Rechnungswesen natürlich und der IT, aber daneben auch sicherlich dem Einkauf und dem Verkauf handelt. Wir erleben dabei häufig, dass das Thema E-Rechnung vom Rechnungswesen oder der Steuerabteilung mehr oder weniger an die IT abgegeben wird, so nach dem Motto, das ist die Anforderung und nun stellt mal sicher, dass wir demnächst E-Rechnungen empfangen und versenden können. Das ist aus unserer Sicht aber zu kurz gesprungen. Die genannten Abteilungen, auch neben der IT, auch der Einkauf und der Verkauf vor allen Dingen, müssen vielmehr eng zusammenarbeiten, um die Prozesse umzustellen und die verschiedenen fachlichen Anforderungen insgesamt zu erfüllen und aufeinander abzustimmen. Und eben natürlich auch mögliche Effizienzgewinne in den Prozessen dann zu heben und eben auch Schritte der Automatisierung dieser Rechnungsverarbeitungsprozesse dann eventuell auch teilhaben zu können und davon profitieren zu können. Bei der Einbeziehung der IT sollte man auf jeden Fall auch bedenken, dass IT-Projekte zeitlichen Vorlauf benötigen. Die IT-Ressourcen sind oft knapp und die E-Rechnung ist für die IT nicht immer oberste Priorität. Außerdem erleben wir häufig, dass in vielen Unternehmen entsprechende Release-Updates ihrer ERP-Systeme nur in bestimmten zeitlichen Abständen durchgeführt werden können, sodass eben jegliche Änderungen nicht jederzeit gemacht werden können.
Die Umstellung auf E-Rechnung braucht also eine gute Planung, Organisation und Kommunikation. Gerade wo viele unterschiedliche Ressourcen aus verschiedenen Bereichen gebraucht werden. Das ist ja durchaus eine Mammutaufgabe. Herr Backes, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer denn am besten den erforderlichen Ressourcenaufwand abschätzen?
Am besten sollte man zunächst eine Bestandsaufnahme machen, weil einfach der Umfang des Projektes auch vom bisher Gegebenen abhängt. Das heißt, wie bin ich digitalisiert? Nutze ich zum Beispiel noch Word und Excel zur Rechnungsstellung? Im weitesten Sinne ist das natürlich auch schon digital, aber doch noch sehr manuell und wohl nicht geeignet, um E-Rechnungen zu erstellen. Oder nutze ich eben schon dezidierte Software zur Rechnungserstellung, die E-Rechnung auch schon im Funktionsumfang mit drin haben. Eventuell bestehen auch sogar bereits Erfahrungen mit der elektronischen Rechnungsstellung in anderen Ländern, wo es die ja eben schon gibt und wo die auch schon länger verpflichtend sind. Und dann kann ich relativ einfach darauf aufbauen. Nach unserer Erfahrung sind die Unternehmen da auch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt in der Tat doch auch noch ziemlich häufig Word- und Excel-Rechnungen. Und für andere ist die Umstellung halt einfach nur ein Klick, weil sie sagen, ach, ich nutze ja schon elektronische Rechnungen, zum Beispiel in Italien und Ungarn, und kann das einfach auf Deutschland adaptieren. Habe ich stattdessen aber noch Word- und Excel-Rechnungen, dann muss ich natürlich meine komplette Systemlandschaft noch einmal neu angucken und gegebenenfalls auch nochmal neu aufsetzen, weil ich erstmal die Fähigkeit schaffen muss, Rechnungen in einem elektronischen Format zu schreiben, und am besten sollte das Ganze natürlich dann auch direkt wieder ins ERP-System zurückgespielt werden, sodass ich mir auch dann die ganzen Prozesse noch einmal angucken kann. Um diesen Grad der Umsetzung abschätzen zu können, sollte ich halt erstmal meine Prozesse analysieren und zu gucken, was habe ich denn alles schon und woran muss ich denn auch bei der Umsetzung nachher denken, weil die Details hier, die sind nicht zu unterschätzen, an welche Fälle ich mir angucken muss. Da seien jetzt mal zum Beispiel genannt das Gutschriftsverfahren, Dauerrechnungen hatten wir eben schon, Verträge als Rechnungen. Es gibt halt viele Details, die ich bedenken muss, an die ich vielleicht im ersten Moment nicht denke. Rechnungskorrekturen wäre hier auch sicherlich ein Beispiel, Mengenkorrekturen, Preiskorrekturen und solche Sachen, das ist nicht ganz so ohne weiteres abzubilden. Wir haben da bei RSM Ebner Stolz einen E-Rechnungs-Readiness-Check entwickelt, mit dem wir diese Bestandsaufnahme eben machen können. Dieser ermöglicht dann eine schnelle, aber standardisierte Ersteinschätzung, sehr individuell auf den Handlungsbedarf des jeweiligen Unternehmens abgestimmt. Und ich habe da nachher mal eine sehr gute Übersicht des Ist-Zustandes und habe auch direkt einen Fahrplan, an was ich halt alles noch denken muss für eine Umstellung. Wir identifizieren dabei die Handlungsfelder und stellen im Rahmen von einer Checkliste dar, welche Maßnahmen ich eben beachten muss im Rahmen eines entsprechenden E-Rechnungseinführungsprojektes.
Die Mehrteiligkeit dieser Umstellung macht das Projekt ja schon wirklich aufwendig. Und es ist September, wenn wir jetzt sprechen, also wahrscheinlich höchste Zeit, das Umstellungsprojekt anzustoßen, oder Herr Backes?
Ja, es sind in der Tat oftmals etwas größere Projekte, wobei ja eben der Martin Rieck auch schon gesagt hat, es ist ein Zusammenspiel von vielen Abteilungen, das kommt halt auch nochmal dazu, und das ist auch das von Ihnen angesprochene Kommunikationsthema, was da sehr, sehr wichtig ist, weil einfach viele miteinander sprechen müssen. Deswegen sollte man in der Tat den Projektstart nicht auf die lange Bank schieben und so schnell wie möglich anfangen. Das Gute an der Stelle ist, dass mittlerweile schon sehr, sehr viel bekannt ist, insbesondere eben auch die technischen Rahmenbedingungen, sodass man da auch jetzt loslegen kann. Und was eben auch noch sinnvoll ist, ist jetzt zu überlegen, wie kann ich das denn abschichten? Wir hatten es ja eben auch schon, wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn ich jetzt heute noch gar nichts gemacht habe, erstmal mit der Eingangsseite anzufangen und sicherzustellen, dass ich die E-Rechnungen ab dem 01.01.2025 empfangen kann, weil die Entscheidungshoheit eben beim Rechnungsaussteller liegt und nicht beim Rechnungsempfänger. Und die Ausgangsseite, die kann ich mir im Zweifel auch nochmal später angucken. Da muss man ja auch sehen, das muss fürs Unternehmen auch irgendwo sinnvoll sein, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade überlege, nächstes Jahr ein neues ERP-System einzuführen oder gerade im Projekt bin, dann macht es sicherlich keinen Sinn, in der aktuellen Systemlandschaft das noch umzustellen, wenn es mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, sondern dann integriere ich das Ganze lieber in das ERP-Projekt und setze es dann ab der Einführung des neuen Systems um. Ich habe ja noch bis zum 31. Dezember 2026 Zeit und kann es dann eben auch richtig machen. Was man jetzt dann in einem, um das Ganze halt anzugehen, auch ausgangsseitig schon mal machen kann, ist, man kann sich halt einmal angucken, was habe ich denn bisher schon für Erfahrungen, zum Beispiel mit Zugpferd und X-Rechnung oder auch EDI-Verfahren, kann ich darauf gegebenenfalls aufbauen, was bietet meine Software an der Stelle schon an. Und es sollte dann auch eben berücksichtigt werden, welche Verpflichtungen zur elektronischen Rechnung ich gegebenenfalls schon im Ausland habe. Weil auch das zeigt sich häufig in der Praxis, dass da doch schon relativ viele Unternehmen unterwegs sind und gegebenenfalls auch über die ausländischen Tochtergesellschaften oder Konzerngesellschaften schon Erfahrungen haben, auf die man eben gegebenenfalls aufbauen kann. Wenn ich jetzt ein Projekt angehe, sollte ich auch im Hinterkopf behalten, dass es in ein paar Jahren auch auf internationaler EU-Ebene noch eine Entwicklung geben wird durch die sogenannte Wet in the Digital Age oder kurz WIDA-Initiative der EU-Kommission. In dem Zusammenhang wird es eben auch für grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der EU eine E-Rechnungspflicht geben. Und wenn ich jetzt die E-Rechnungspflicht in Deutschland einführe, soll ich im Hinterkopf behalten, dass da eben noch was kommen wird und mich auch damit schon einmal beschäftigen, damit ich das Ganze nicht zweimal machen muss, sondern dass ich gegebenenfalls die Erfahrungen, die ich jetzt aus der E-Rechnungspflicht in Deutschland mache, auch auf die EU-Ebene später ausweiten kann. Ja, und dann muss man halt immer sehen, dass sich so ein E-Rechnungsprojekt auch immer dazu anbietet, um die Prozesse nochmal insgesamt anzugucken, weil die reine Umstellung eines schlechten Prozesses auf einen mehr digitalisierten Prozess ist dann im Zweifel immer noch ein schlechter Prozess. Ich kann das Ganze aber auch nutzen, um meine Prozesse effizienter zu gestalten und eben auch nochmal zu hinterfragen, ob ich wirklich sämtliche Schritte, die ich bisher habe, auch in der neuen Welt noch brauche oder ob ich sie nicht irgendwie auch beschleunigen kann und damit auch Effizienzpotenziale hebe.
Sie haben jetzt gerade auch die E-Rechnungsverpflichtungen im Ausland angesprochen. Bei diesem Thema würde ich jetzt gerne noch kurz bleiben wollen. Gibt es noch weitere Staaten, in denen aktuell diskutiert wird, ob eine nationale E-Rechnungspflicht auch dort kommen soll? Herr Backes, vielleicht haben Sie da ein paar Einblicke für uns.
Ja, es gibt Staaten, die das diskutieren und es gibt auch Staaten, wo es halt schon umgesetzt ist. Wer diskutiert es gerade? Das sind halt insbesondere Spanien, Polen, Belgien und Frankreich. Da soll es auch E-Rechnungen ab 2025, 2026 geben. In Italien haben wir das Ganze schon seit 2019 und was wir von da hören, ist halt wirklich sehr, sehr positiv. Also es scheint ein großer Erfolg zu sein. Und jetzt seit dem 01.01.2024 gibt es auch in Rumänien digitale Meldepflichten und Pflichten zur elektronischen Rechnungsstellung. Die Meldepflichten, die gibt es auch schon in Ungarn. Da wird auch schon viel mit elektronischen Rechnungen gearbeitet, ist aber keine Pflicht im Gegensatz zur Meldeverpflichtung dort.
Okay, deutsche Unternehmen stehen also gar nicht alleine vor dieser Mammutaufgabe. Das ist doch wenigstens ein bisschen beruhigend. Herr Backes hat vorhin bereits das Projekt WIDA der EU-Kommission erwähnt, das im Zusammenhang mit der Einführung der nationalen E-Rechnung immer wieder aufkommt. Herr Rieck, können Sie noch mal kurz erklären, was es damit genau auf sich hat?
Ja, sehr gerne. Also hinter dem Stichwort WIDA verbirgt sich ein Maßnahmenpaket, der zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems in der EU und zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug, das die EU-Kommission gestartet hat. Ein Teil des Pakets ist die Einführung eines elektronischen Meldesystems für innergemeinschaftliche Umsätze. Dieses Meldesystem soll dann auf elektronischen Rechnungen beruhen, die im Zuge dessen für innergemeinschaftliche Umsätze verpflichtend werden sollen. Wie genau der Zeitplan für das WIDA-Paket sein wird, ist jedoch noch unsicher. Es gab dort einige Verhandlungen auf EU-Ebene, die bislang aber noch zu keiner finalen Lösung geführt haben. Momentan ist eine Einführung der E-Rechnung für grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der EU frühestens ab Juli 2030 wahrscheinlich. Aber auch diese Entwicklung muss im Auge behalten werden und sollte im Rahmen der E-Rechnungsprojekte bereits mitbedacht werden, damit eben gerade der Transfer der nationalen E-Rechnungspflicht dann auf das EU-Ausland eben auch gewinnbringend genutzt werden kann.
Nun, die Steuerregelungen halten immer wieder etwas Neues für uns bereit. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das WIDA-Paket dann auch auf deutsche Unternehmen auswirken wird. Jetzt aber war es das erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank, lieber Herr Backes und lieber Herr Rieck, dass Sie uns im Deep Dive mitgenommen haben rund ums Thema E-Rechnungen. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf KI in der Wirtschaftsprüfung. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.